zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Und heute nehmen wir mal wieder eine Folge zu dritt auf. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Hallo Christian.
Hallo Lars.
Schön, dass ihr da seid. Ihr wisst nicht, was ich jetzt mit euch vorhabe. Also, ihr kennt das Thema heute nicht.
Und ich bin schon seit 3 Stunden aufgeregt.
Ich weiß. Ich weiß. Aber das mag ich dann auch, diese Aufregung zu steigern hier nochmal. Ich bin ganz ehrlich, aktuell habe ich nicht nur manchmal, sogar oft das Gefühl, es passiert zu viel auf einmal auf unserer Welt und im Alltag und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich damit richtig umgehen soll. Das Thema soll sein Weltschmerz heute. Ich möchte mit euch über Weltschmerz sprechen. Simone, deine Augen werden so groß.
Wie cool. Weltschmerz. Also deine Vorrede, super, dass du das Ganze zusammenfasst zum Thema Weltschmerz, überrascht mich jetzt. Da werfe ich den Ball jetzt gleich mal zurück. Warum denn Weltschmerz?
Weltschmerz, die ganze Nachrichtenlage, all das, was man, wenn man Nachrichten nicht mehr gucken kann, weil einen das nur noch erschlägt, weil man, man hat ja das Gefühl, es gibt gar keine positiven Meldungen mehr, sondern man hat das Gefühl, man rennt nur einer negativen Meldung nach der anderen hinterher. Und was macht das eigentlich mit uns Menschen, wenn wir so viel Schmerz miterleben müssen? Wie ist es bei euch? Wie nehmt ihr das denn wahr? Nehmt ihr einen Weltschmerz wahr?
Jetzt gucken, was man nicht sieht. Beide Männer mich an. Also das bedeutet offenbar, ich fange an. Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde es nicht Weltschmerz nennen, weil Weltschmerz hätte für mich persönlich jetzt so ein bisschen die Konnotation von einer melancholischen Romantik. Aber sei es drum. Also ich glaube, wir reden trotzdem vom Gleichen, auch wenn ich es nicht Weltschmerz nennen würde. Ich persönlich habe das sehr, tatsächlich. Ich würde sagen, seit ungefähr einem Jahr auch immer mal wieder Situationen, wo ich merke, okay, ich bin jetzt persönlich in einer Situation, in der ich nachvollziehen kann, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich kriege eine Panikattacke. Ich glaube nicht, dass ich schon mal jemals eine echte Panikattacke hatte. Dieses Gefühl von, mir kommen aber die Wände zu nah, dieses Gefühl von, boah, jetzt gerade habe ich wirklich Turbulenzen im Kopf. Das kenne ich sehr wohl. Und ja, das habe ich erst seit geraumer Zeit. Und das führe ich auf die Weltlage zurück, in der Tat.
Christian.
Ich merke schon wieder, dass wir wirklich ein altes Ehepaar sind, Simone, weil in der Tat ist es bei mir ähnlich, dass ich das sehr, sehr viele Jahre nie verspürt habe und auch seit einiger Zeit einen ganz anderen Tonus, eine ganz andere Unruhe habe, wenn ich von dem höre, was in unserer Welt ist. Ich würde das, was ich wahrnehme, erstmal als noch viel mehr Neues beschreiben, also Neues im Sinne vom Lärm. Früher war es ein Rauschen, war es ein Hintergrundrauschen und jetzt ist es so ein stetiger Neues, aber etwas sehr Ungefiltertes, weil es eben so viele verschiedene Sachen sind, die passieren. Wir können gar nicht ja mal konkret eines herausfassen, auf das wir uns fokussieren und sagen, ja, gibt es da irgendwelche Antworten, sondern es ist so unzählig viele Neues-Punkte, die bei mir selber schon alleine, wo du es ausgedrückt hast, Tonus, Alarm, Überforderungsgefühl auslöst.
Was meint ihr, gab es das eigentlich, oder ist es ein neues Phänomen jetzt oder gab es das immer schon so? Also ich habe da eine klare Meinung.
Also für mich persönlich ist es neu, weil ich bin jetzt 51 Jahre alt und ich bin, ich würde sagen, die ersten 40 Jahre meines Lebens in einer stabilen Sicherheit groß geworden oder sagen wir mal, vielleicht bis ich 30 war. Ich sage jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, da fing es an, anders zu werden. Es war immer klar, wir werden Weltmeister. Boris Becker, Steffi Graf, die sind jetzt alle schon lange von der aktiven Bühne runter. Aber es hatte für mich im Aufwachsen so eine stabile Sicherheit. Deutschland ist Import-Weltmeister.
Export-Weltmeister.
Genau, also wir sind einfach gut in dem, was wir machen. Wir sind verlässlich, wir sind im Sport gut, wir sind einfach gut, uns geht's gut. Das ist in den vergangenen Jahren hat immer mehr gebröckelt und das ist jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren für mich persönlich wirklich auch intensiver geworden und in dem Lebensgefühl wirklich neu.
Haben wir uns dazu sehr drauf ausgeruht, Christian, was Simone gerade so beschreibt?
Also deine Frage war ja die erste, woher kommt's denn? Ich denke, beim woher kommt's, ist es sowohl aus auch. Also die Hintergrundrahmenbedingungen sind in den letzten Jahren anders geworden. Wir haben nicht mehr die Solidität im System, die Robustheit. Es ist viel chaotischer geworden. Die Einflussvariablen sind viel, viel mehr geworden. Das haben wir, Simone und ich, früher als Jugendliche, junge Erwachsene anders wahrgenommen, gerade in einem sehr sicheren Umfeld. Und das Zweite ist aber, glaube ich, auch, es gibt so viele Kanäle, über die wir jetzt sehr, sehr viele Details empfangen, die wir alle nicht kontrollieren, verstehen können. Und schlichtweg, also früher gab es einen Bayerischen Rundfunk hier in München und dann einen ARD, ZDF, Bayerischen Rundfunk, das war's. Also alleine die Möglichkeit zu erfassen, was ist denn los, auch wenn sicher zugegebenermaßen auch sehr, sehr viel Noise war einfach kleiner.
Ja, für mich ist das Thema halt einfach Social Media extrem, ne? Also
Also du stellst da auf den Punkt 2 ab.
Ja, also der Punkt ist ja der, dass selbst Nachrichten gar nicht so schnell liefern, wie Social Media das tut. Da werden wir ja schon so bombardiert auch, deswegen kommt man da ja auch gar nicht aus diesem Trubel raus, in die Ruhe zurück, schafft man ja gar nicht. Wenn man die ganze Zeit da drin ist. Und das ist der große Unterschied natürlich zu früher, dass wir eben damals, dass es da kein Social Media gab, dass man einmal am Tag die Nachrichten gesehen hat und da wurden halt dementsprechend ein paar bestimmte Punkte rausgesucht und jetzt hat man halt einfach diese Schwemme an Informationen, die da ist. Und ich glaube, das ist halt auch das, was so extrem überfordernd ist dann eigentlich.
Ja, und ich möchte ja auf jede Information einwerten, kommentieren, darauf reagieren, was machen. Dann baut sich eine Welle daraus auf, weil es andere auch machen wollen. Die teilen, dann will ich wieder kommentieren, agieren. Und insofern bin ich in einem riesigen Teufelskreislauf drin, wie in so einer Zentrifuge, die sich immer schneller dreht vielleicht.
Ja, und ich glaube aber dennoch, dass unsere Welt, unsere Lebenswirklichkeit unendlich viel komplexer geworden ist. Wir diese Komplexität, also der kleinste Ausfall und die feingeölten Räder, mit denen wir so in unserem Alltag laufen, funktionieren nicht mehr. Das wiederum gibt uns ein Gefühl von Ohnmacht. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass wir alle immer mehr das Gefühl haben, wir können eigentlich gar nichts mehr entscheiden, wir können eigentlich gar nicht mehr gestalten. Und das ist vielleicht mit ein Grund, warum auch so viel Polemik in der Welt ist und so viele Menschen auch auf polemische politische Aussagen hier reinfallen, die nämlich versprechen, es ist doch ganz einfach, wir müssen einfach wieder ins Handeln kommen. Ich glaube, so einfach ist es gar nicht mehr, weil es alles so komplex und kompliziert geworden ist. Und ich glaube, damit geht es uns auch nicht gut.
Mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, nämlich das Automobil. Das hatte früher kleiner 10.000 Teile und wenn was kaputt war, habe ich es halt einfach repariert und jeder konnte es reparieren. Und jetzt hat so ein Ding Millionen von Elektromotoren im Kleinen und wenn es ausfällt, weiß kein Mensch, was passiert und du kannst es nicht mehr erfassen. Und das ist nur ein Mini-Mosaikstein, der schon zeigt, wir haben eine andere Komplexität und dadurch natürlich andere Abhängigkeiten und Wechselwirkungen, die neben dem, was du im Blick hast, nämlich Social Media und wie nehmen wir alles wahr. Also insofern wäre ich dann nochmal bei dem sowohl als auch.
Was passiert denn da bei uns psychologisch, wenn wir ständig mit negativen Nachrichten konfrontiert sind, Christian?
Ja, als erstes ist, wir sind selektiert auf die negativen Nachrichten. So mussten wir in der Steinzeit ja groß werden, weil auf das Negative musstest du reagieren, entweder mit Kampf oder in Flucht. Also wir haben von Haus aus erstmal eine Neigung, uns auf Negatives einzuschießen. Und dann Flucht, Adrenalin hoch, Kampf, Adrenalin hoch. Das heißt, dann kommen wir in den Stress, dann kommen wir in den Körpertonus, dann wird es energetisch aufwendig und ist natürlich erschöpfend, wenn das dauernd ist, immer. Dauerbefeuerung. Dann kommen wir ja nicht mehr runter. Dann kommen eben auch andere Stresssysteme mit in den Zusammenhang. Und dann verschiebt sich unser Gleichgewicht.
Ich glaube, unsere Nervensysteme machen das einfach nicht mehr mit. Also unser Nervensystem.
Die Frage wollte ich gerade stellen. Und zwar, also zum einen, warum fühlen sich viele Menschen emotional so erschöpft, obwohl sie gar nicht direkt betroffen sind? Und ist das eine Form von Überforderung im Nervensystem?
Ich würde sagen, ganz klar, es ist das Nervensystem, dass das nicht mehr zur Ruhe kommt. Und wir alle, ich benutze immer gerne das Bild, der Mensch und sein Nervensystem. Weil das Nervensystem ist ja nun mal einfach auch autonom. Wir haben ja nicht in der Hand, ob wir plötzlich Panik kriegen, auch wenn es objektiv oder anscheinend zunächst keinen Grund gibt. So, da macht sich ja was selbstständig. Also jeder Mensch besitzt ein Nervensystem und dieses Nervensystem macht, grob gesprochen, was es will. Und ich glaube, so wie wir leben, ist die Welt nicht mehr darauf angelegt, unsere Nervensystem in Ruhe zu bringen, sodass das Nervensystem meldet, alles klar, lieber Mensch, du bist in Sicherheit. Sondern das Nervensystem funkt seinem Menschen immer, Vorsicht, Vorsicht, hier ist Gefahr.
Also wir bräuchten wahrscheinlich noch ein paar hunderttausend Jahre, bis sich das Nervensystem adaptiert an die Umgebungsbedingungen, die wir jetzt haben. Das ist das Dilemma, in dem wir sind.
Ja, kommen wir auch nochmal so zu dem Thema Handy, Informationsflut, Informationssucht, die man daraus ja auch langsam entwickelt hat. Also die Plattformen sind ja auch darauf ausgelegt, dich so schnell wie möglich mit so viel zu füttern und dich immer da zu behalten durch die ganzen Videos, die nach und nach ablaufen. Warum greifen wir denn eigentlich immer wieder zum Handy, obwohl es uns eigentlich dann nicht gut tut? Also ich erwische mich ja selber dabei, dass ich teilweise Stunden, einfach ich gucke einmal aufs Handy und verfall dann in ein stundenlanges Durchscrollen. Warum fällt es uns so schwer, irgendwie auch diese Informationsflut bewusst zu begrenzen? Auch? Also ich merke das, ich kenne Freunde, die begrenzen sich bewusst mittlerweile, was das Thema auch Nachrichten angeht. Ich kann es zum Beispiel gar nicht.
Bei dir ist es ja fast eine Berufskrankheit.
Ja.
Ach, da bist du ja auch im Dilemma. Zunächst mal würde ich da mal nochmal anfangen. Es ist in unseren Genen, die uns die Hormone so machen, wie sie eben sind. Und durch dieses Wahrnehmen, durch dieses Alarmsystem kommst du ja natürlich auch in deinen Systemen, in den alten Gefühlssystemen, in so einen Dopaminrausch, in so einen Rausch, dass was passiert. Und wenn du es dann lässt, hast du natürlich einen Entzug. Mhm. Du bist ja, die Belohnung fällt ja weg. Und darum fällt es dir so schwer, neben der Berufskrankheit, wie uns allen.
Ich zwinge mich jetzt einmal im Monat zum Beispiel zu einem Tag, wo ich kein Handy habe, weil ich dann Wellness machen gehe und dann einfach mal abschalte. Der funktioniert auch, aber weil ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, ans Handy zu gehen. Das ist der Punkt.
Also du machst so einen Dry Day pro Monat, wie ja. So den Dry January.
Genau. Und einen Tag im Monat, den brauche ich dann halt, um dann einfach runterzukommen. Da schaffe ich es dann auch mal 10 Seiten in einem Buch zu lesen. Mit viel Mühe. Simone, was sagst du dazu? Warum fällt uns das schwer?
Naja, ich glaube, es ist dieser Tunnel, in dem wir da sind und eben Belohnungsgeräusche, und irgendwie die vermeintliche, es ist dann eine vermeintliche Information, die uns da reinflattern. Ich nehme aber auch wahr, dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, oder immer mehr Menschen gibt, die sagen, es tut mir nicht gut, ich will das nicht mehr. Es, überall in den Großstädten zumindest gibt es immer auch häufiger Cafés, wo es kein WLAN gibt oder wo explizit gesagt wird, hier ist jetzt handyfreie Zone und dass das auch immer mehr Menschen nutzen. Und das sind dann ja auch mal gute Nachrichten, weil ich glaube, der eine oder andere merkt, wie schlecht ihm das eigentlich tut und dass das eigentlich gar nicht das bedient, was wir uns erhoffen. Und was erhoffen wir uns? Also echte Informationen, aber möglicherweise eher echte Begegnungen.
Die Frage ist ja auch, bringt uns das weiter? Bringt uns diese Informationen jetzt gerade weiter? Die Frage muss man sich da, glaube ich, auch stellen. Mhm. Es ist ja, gehen wir da mal so rein, das geht so zwischen Mitgefühl natürlich von Nachrichten, die ich mitbekomme, aber halt dann auch der Selbstschutz, den man im gleichen Atemzug eigentlich ja einbringen
sollte.
Naja,
weil du ja auch häufig Nachrichten mitkriegst und das Gefühl hast, und objektiv ist es wahrscheinlich auch so, du kannst ja gar nichts dagegen tun. Also wie willst du dich, wie willst du irgendeinem Ort auf der anderen Seite der Erdkugel helfen in deinem Leben jetzt und hier?
Wie viel, die Frage geht an euch beide, wie viel Mitgefühl ist denn gesund und wann wird Mitgefühl zu viel?
Also ich würde sagen, Mitgefühl wird dann zu viel, wenn es zu Lasten der eigenen Stabilität geht. Dann bringt einem das, bringt weder mir das Mitgefühl etwas, noch demjenigen, dem ich das Mitgefühl entgegenbringe, weil ich für mich, ja, das ist eigentlich selbsterklärend, was ich gesagt habe. Also ich glaube, wenn es zu eigenen Lasten geht, dann ist Mitgefühl nicht mehr gesund.
Mir fallen zwei Dimensionen ein. Erstmal eine, die sich vielleicht sehr, sehr hart anhört, nämlich dann, wenn ich helfender bin in der Hilfestellung. Mitunter ist es sogar kontraproduktiv, wenn ich relativ viel Mitgefühl habe. ZB, ich bin ja auch ein Arzt. Wenn jemand kommt mit einem Polytrauma oder mit einer schweren Erkrankung, dem muss ich vielleicht sogar sehr, sehr wehtun. Wenn ich in dem Moment Mitgefühl hätte, könnte ich nicht gut funktionieren. Also es gibt von der Seite als Helfender schon Dinge, wo es kontraproduktiv ist. Ansonsten wäre ich sehr bei Simone. Und wir haben das ja neulich auch in einem anderen Podcast mit einer Gästin gehabt, die gelernt hat, dadurch, dass das bei dem anderen Bleiben weniger wird, dadurch kommt sie eher zu sich, kann auf sich gucken, kommt in eine andere Balance, und dadurch, dass sie dann zurück bei sich ist, sie hat ja auch einen Teil von einer Impulskontrollstörung, dadurch, dass sie dann bei sich ist, mit sich selber in den ihren Emotionen in einer neuen Balance ist, kommt sie auch in eine qualitativ bessere Beziehung, in eine bessere Interaktion dann mit dem Gegenüber. Insofern ist weniger Mitgefühl dann sogar der Auslöser, dass es dann eine bessere Beziehung wird und keine sich verschlechternde, die auf Abstand geht.
Das ist eigentlich, kommen wir da auch an so einen Punkt, wo ich immer sage, gesunder Egoismus, den man auch braucht, um sich abzugrenzen, oder? Also das ist, ich nenne es ja immer gesunder Egoismus, den ich entwickelt habe über die Jahre, um eben, wenn ich mich schon um andere kümmere, muss ich mich auch um mich kümmern, damit ich mich um diese anderen kümmern kann.
Naja, oder? Es heißt ja auch immer, du sollst nicht mit Leid haben, sondern mit Gefühl. Also es bringt demjenigen, der leidet, nichts, dass du jetzt auch plötzlich leidest, sondern du kannst ein Mitgefühl entwickeln, also zu sagen, okay, ich sehe dich, ich spüre dich, ich nehme dein Leid wahr, aber halte jetzt meinetwegen Raum für dich, ich bin einfach für dich da und ich kann schlecht für jemanden da sein, der gerade leidet, wenn ich selber leide, weil dann komme ich vielleicht auch in Selbstmitleid. So, also es ist viel wichtiger, Mitgefühl zu entwickeln. Mhm. Und das ist eine andere Form von Dasein und Mitsein. Und dafür muss ich dann nicht egoistisch sein, sondern da geht es um, ja, Mitgefühl.
Ich bin ja immer mehr bei der Selbstfürsorge wie bei dem Egoismus, weil der deutlich negativ konnotiert ist. Das Ich und Ismus hat ja irgendwas mit Zucht zu tun. Also übersetzt wäre das die Ich-Zucht, dann hätte es ja was Zwanghaftes. Das, glaube ich, wollten wir alle nicht haben. Aber also dieses Spannungsfeld, wie viel bin ich bei mir selber, wie viel bin ich bei dem anderen, in dem müssen wir tanzen können. Also ich nehme gern das Bild des Tanzes oder des Tangos. Es gibt Situationen, da bin ich sehr bei dem anderen. Manchmal, häufig sollte ich in der Mitte sein, aber ich muss auch in der Lage sein, dass ich bei mir selber bin. Und je spielerischer, je geschmeidiger dieser Tanz vonstatten geht, desto vermutlich gesünder ist das Ganze für uns, aber auch eben, wie vorhin ausgeführt, für den anderen.
Ja, und ich würde noch ergänzen wollen, Egoismus oder auch dieses die Schotten dicht machen, ist genau das, was dem Weltschmerz nicht zuträglich ist. Also zu sagen, ich verringere den Schmerz, das Leid in der Welt, das wird garantiert nicht dadurch gehen, dass ich mehr die Schotten dicht mache, sondern das geht nur, indem ich noch mehr wahrnehme, du bist ich. So, also, dass wir uns einfach noch mehr auf eine gemeinsame Position beziehen. Aber die darf dann natürlich nicht zum Raubbau an dem eigenen Menschen werden, aber an dieses, ich muss in den Egoismus gehen und dann ist es total egal, was ich, welche Ressourcen ich verbrauche, ob ich, keine Ahnung, betrüge oder so, das ist es eben nicht.
Also ich wäre noch gern vielleicht bei einer anderen Facette, die uns helfen könnte, und ich denke, eines meiner Lieblingsbücher, Albert Camus, Die Pest, das ich auch neulich auch woanders zitiert habe, da gibt es den Protagonisten Dr. Rieu, der am Ende sagt, mir wird gewahr, ich kann nicht alle Leiden der Menschheit heilen. Maximal kann ich dazu beitragen, bei einigen wenigen etwas zu lindern. Das heißt, wenn ich in meiner Haltung auch etwas an Demütigkeit entwickeln kann, dann führt es dazu, auch eine höhere Aushaltekompetenz zu entwickeln. Also es ist schier nicht unschaffbar, dann wären wir ja so ein Koloss von Rhodos, als dass wir sagen, wir müssen es alles tragen, was da jetzt auf der Welt, in Deutschland, wo auch immer, überall ist irgendwas, gerade so, wir müssen es ja alles schaffen, dass wir das lösen. Also wenn ich mich selber versuche zurückzunehmen dabei, dann könnte das ein Vehikel sein, dass ich ein bisschen runterkomme vom Tronus.
Und es ist ja schon schwer genug, sich selbst in die Balance zu bringen. Also ich glaube, die Fürsorge für andere, gesunderweise, beginnt die in gleichem Maßen für sich selbst.
Und da kommen wir mal rein, wie finde ich denn wohl einen gesunden Umgang mit Nachrichten? Oder was wären denn so eure Ansätze, wie man gesund damit umgeht, Haushalte?
Ich glaube, das kann tatsächlich nur jeder für sich selbst entscheiden, welches Maß gesund für jemanden ist. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Nachrichten bleiben, gucke ich 17 Mal am Tag auf das Handy, gucke ich einmal am Tag. Das muss wirklich jeder selbst entscheiden. Und es muss auch jeder selbst entscheiden, wie er, mit welchen Mitteln er in die Ruhe kommt oder sich eine Ruheressource schafft, auf die er zurückgreifen kann. Aber die Verantwortung, dass wir uns auf die Suche machen sollten, so eine Ruheinsel zu finden oder so eine Ressourceninsel, die hat dann jeder selbst. Und das sollte man aus meiner Sicht auch wirklich tun.
Also je mehr Dimensionen, je mehr Werkzeuge du überhaupt natürlich im Kasten hast, in deinem Koffer hast, desto leichter geht es. Und da fängt man einfach bei Verhaltenssachen an. Am Anfang vermutlich ganz einfach, wenn du dieses Ding nicht hast oder wenn Kanäle gesperrt sind. Ich denke mal an meine Tochter, die muss sich durch ihre Freundin bestimmte Kanäle freischalten lassen. Ansonsten kommt die da gar nicht dran. Dann ist es natürlich so ein Phänomen, du machst es weniger. Wenn es eingesteckt ist, also ich fahre zum Beispiel grundsätzlich U-Bahn, wenn mein Handy in meiner Tasche ist und habe aber ein Buch in der Hand. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen größer, dass ich mich dann nicht verleiten lasse. Wenn ich dann vielleicht sogar noch in der Lage bin, sowas zu genießen wie du einmal im Monat, nämlich Wellness, kannst du dann eine Alternative aufbauen. Und es wird jedem persönlich etwas leichter gelingen, wenn du Gegenbilder aufbauen kannst. Und da braucht es natürlich auch Alternativen. Und weil unsere Muster rigide sind, müssen wir versuchen, wie können wir uns ein bisschen Belohnung mit den Alternativen zu holen.
Ja, ich merke einfach, ich muss das in ganz kleinen Schritten gerade machen. Ich bin so handysüchtig, also wirklich richtig süchtig. Das kann ich auch eingestehen. Da kann ich ganz klar sagen, ja, ich bin süchtig. Weil
da gehörst du zu ganz vielen, ja, in der Gruppe. Da bist du, hast du viele dabei auf der Seite.
Ich merke aber, dass es mir früher einfacher gefallen ist, davon wieder Abstand zu nehmen. Und ich es dieses Mal nicht so hinbekomme. Und deswegen muss ich dann jetzt gucken, okay, wie schaffe ich es zumindest mal, wie so ein Tag, wo ich mich dann zwingen muss eigentlich, weil es geht nun mal nicht. Das ist halt schon mal ein ganz guter Faktor. Für mich ist es halt nur sauschwierig, das jetzt wirklich hinzubekommen, dass ich auch im Alltag so dieses, ich habe es jetzt mal kurzzeitig geschafft, dass ich die letzte halbe Stunde vorm Schlafen nicht mehr aufs Handy gucke. Ist aber auch schon wieder gekippt. Oder dass ich morgens, das ist was ich relativ konsequent schaffe. Morgens, wenn ich aufstehe, ist nicht der Griff zum Handy. Das Einzige, was ich mache, ist den Wecker ausstellen und dann gucke ich aber nicht aufs Handy. Andere man verleitet sich ja auch schnell dahin, dass man das Handy dann nimmt und anfängt schon mal durchzuscrollen.
So, weil das ja eine Sucht ist und weil am Anfang ja die Suchtforschung sagt, du geh mal raus in die Pampa und mach deine Alkoholtherapie nicht neben dem Spirituosenladen, wäre das natürlich so, wenn das Handy im Nebenzimmer wäre, wäre umso besser. Aber was mir einfällt natürlich, weil wir alle diese Sucht haben, wir haben ja auch die anonymen Alkoholiker, die von der Sucht her die beste Quote haben an trockener Phase, ist es erstmal so, wir sind alle süchtig, wir kriegen es nicht mehr ganz los, wir kriegen allenthalben vielleicht trockene Phasen hin und vielleicht müssen wir jetzt mal anonyme Handyholiker-Gruppen einbauen, weil ohne Vehikel, ohne Hilfestellung wird's, wenn du alleine kämpfst, wird es natürlich auch ganz, ganz schwer, Lars.
Vielleicht wäre es ein gutes Therapieangebot für euch, also bei euch. Sollten wir nochmal drüber sprechen. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende der Folge zu diesem Thema, weil wir das ganz gut besprochen haben. Und was wir daraus lernen, was ich vor allen Dingen jetzt wieder rausnehme, ist natürlich, ich spreche nicht oder versuche nicht mehr von gesunden Egoismus zu sprechen, sondern von Selbstfürsorge. Und dass wir anstatt Mitleid Mitgefühl nennen oder es so aussprechen und einordnen. Und ansonsten, ja, die Welt ist zu viel, aber wir müssen auch nicht alles gleichzeitig bearbeiten oder verarbeiten. Und ein Selbstschutz in Form von, ich mache auch mal alles zu und aus und gucke nicht hin, ist jetzt nicht direkt Desinteresse, sondern es ist halt einfach Selbstfürsorge, die man dort angeht. Aber den genauen Fahrplan, wie man mit diesen Themen umgeht, den können wir auch nicht bieten, sondern den muss jeder für sich finden.
Aber dafür sensibilisieren wir jetzt gerade.
Und deswegen vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart.
Danke, Lars.
Danke, Lars. Servus.
Bis bald. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.